Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering in B2B, Softwarevertrieb. So, ich habe heute jemanden zum Gast, den habe ich seit Jahren nicht gesehen und auch seit Jahren nicht mit ihm gesprochen, nämlich den Tim Bilski. Der ist mittlerweile Solution Engineering Manager bei Shopify und für verschiedene Regions zuständig. War 9 Jahre bei Salesforce und davon 5 auch in den USA. Und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen ein bisschen drüber, was hat Tim erlebt, was sind seine Erfahrungen, welche Unterschiede hat er wahrgenommen, was konnte er mit rüberbringen in die USA, was hat er vor allem aber auch mitgenommen und wie hilft ihm das in seiner heutigen Rolle. Es war ein tolles Gespräch, tolle persönliche Reise, viele Insights geshared. Du kannst dich drauf freuen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Jan und zusammen mit Tim Promme sind wir Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und helfen SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln. Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und vor allem auch, damit du mehr Spaß in deiner Rolle hast. Tim, dass wir uns mal wiedersehen nach so vielen Jahren. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke dir. Thank you for having me.
You're welcome. So, ich glaube, das letzte Mal tatsächlich am Fußballplatz, oder?
Ja, das kann sein, Als wir aufgestiegen sind.
Wir haben ja tatsächlich mal zusammen in München in einer Firmenfußballmannschaft gespielt und grandiose Erfolge gefeiert auf den Fußballplätzen in und um München. Und jetzt muss ein Podcast her, dass wir mal wieder miteinander schnacken. Und tatsächlich bist du ja seit November 2024 wieder back in Germany, zurück in Deutschland, und hast vorher 5 Jahre bei Salesforce in den USA verbracht. Und genau darüber wollen wir heute mal ein bisschen reden, wenn wir schon so einen Insider sozusagen haben. Und ich dachte mir, lass uns mal ganz vorne anfangen. Also, was hat dich denn ursprünglich mal motiviert, in die USA zu gehen und diesen Schritt zu machen?
Bevor ich die Frage beantworte, würde ich auch gerne jedem auch einfach mal erzählen, dass es hier um meine persönliche Erfahrung geht. Und ich glaube, jeder, der mal in den USA war, hat seine eigene persönliche Erfahrung gesammelt. Und ich habe jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder irgendwie die kulturellen Unterschiede komplett darzustellen. Für mich ist die USA ein fantastisches Land. Ich habe sehr viele Freundschaften entwickelt und immer noch regelmäßig Kontakt mit den Leuten aus meinem Team und auch mit meinen Freunden. Und ja, vielleicht wird es uns irgendwann mal wieder dorthin ziehen. Grundsätzlich, warum ich in den USA bin, ist einfach die Faszination für das Land. Die Faszination für das Land, muss ich sagen, ist vielleicht nicht mehr ganz so da wie früher. Aber um die Geschichte einfach zu verkürzen, wir hatten Freunde der Familie, die in Chicago gewohnt haben oder immer noch wohnen. Und mit 14 Jahren bin ich dort das erste Mal alleine rüber. Meine Eltern haben mich in ein Flugzeug gesteckt. Ich bin rübergeflogen und war dort über die gesamten Sommerferien dort. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn so ein kleines Kind aus dem Dorf durch die Straßen von Chicago geht und dann nur die ganzen Wolkenkratzer sieht und die ganze Zeit nur nach oben guckt, da macht es schon etwas mit einem, besonders emotional. Und dann habe ich mir irgendwann mal festgesetzt, ich möchte hier irgendwann mal wohnen. Ich möchte hier irgendwann mal sein. Ich möchte das irgendwann mal erfahren. Aber dieser Wunsch mit 14 hat sich ganz, ganz lange nicht erfüllt, bis dann natürlich über Salesforce, die eine amerikanische Firma sind, mir diese Möglichkeit gegeben haben. Und ich bin auch sehr vielen Leuten dankbar, die mich bei diesem Weg begleitet haben. Denn wenn man rübergehen möchte, ich glaube, dieser Modus von Experts, die gibt es, die sterben langsam aus. Das ist so mein Gefühl. Und es gab nicht die Möglichkeit, dass ich mich irgendwie in einem Expert-Programm anmelde, sondern man musste sich die Opportunity quasi selber erarbeiten. Und dazu braucht man natürlich auch immer Leute, die helfen. Ein eigener Management muss dabei unterstützen. Am besten hat man noch einen Mentor, der diese Erfahrung auch schon mal gemacht hat, der bei einem bei diesem Weg unterstützt. Und natürlich brauchst du auch jemanden, der dort drüben auf dich wartet und Bock auf dich hat und sagt, ja Tim, komm, wir holen dich rüber. Man kennt ja auch so die Geschichten mit den Headcounts. Die Headcounts kommen und gehen, und wenn man nicht zum richtigen Zeitpunkt und nicht flexibel ist und nicht zum richtigen Zeitpunkt da ist, dann kann sein, dass der Headcount wieder weg ist, man wieder irgendwie 3, 6, 9 Monate warten muss. Von daher ist das schon sehr glücklich gelaufen.
Also richtig nice, ne? Es ist ja eine tiefere Geschichte da, und da war quasi der Traum des Jugendlichen und dann mit Salesforce irgendwann die Möglichkeit gehabt und dann zugepackt. Und ich kann total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast mit dem nach oben gucken. Als ich das erste Mal in New York war, bin ich den ersten Tag auch nur so rumgelaufen, ne, die ganze Zeit Kopf im Nacken, und dachte mir so, it's unreal. Also deswegen kann ich total nachvollziehen. Und jetzt war das nichts komplett Neues für dich, dass du dann in den USA gewesen bist, aber natürlich jetzt nach den vielen Jahren und als Erwachsener und quasi im Business, was waren denn nach den ersten 4 Wochen, was waren so die ersten Dinge, die dich bewegt haben, die dir aufgefallen sind, als du dann drüben warst?
Also da gibt es natürlich viele verschiedene Ebenen. Also die ersten Sachen, die mir so aufgefallen sind in den ersten Tagen, so eher kleinere Sachen. Die Amerikaner sind unglaublich gut im Smalltalk. Also jeder von denen, habe ich das Gefühl, jeder Amerikaner ist gefühlt ein geborener Salesman. Jeder hat immer gute Stories zu erzählen, ist locker, flockig, leicht eine Unterhaltung. Egal wo du bist, hast du die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten. Das heißt, wenn du alleine irgendwie ins Restaurant gehst und dich an die Bar hinsetzt, kannst du sicher sein, dass alle Leute, die an der Bar sitzen, vermutlich auch allein im Restaurant sind und mit dir quatschen werden. Du wirst auf offener Straße angehalten und man spricht ja auch von Southern Hospitality, speziell auch in Texas. Und dann wurde mir gesagt, dass sie meine Schuhe schön finden. Oder wenn du irgendwo in der Schlange bist, dann quatschen die Leute mit dir. Und das zieht sich natürlich auch im Business durch, dass du nie das Gefühl hast, dass es irgendwie langweilig wird, weil die ganze Zeit ist Entertainment pur da, im Smalltalk oder auch im Business. Das war natürlich schon, wenn man als Deutscher dorthin kommt, erstmal ein bisschen ungewöhnlich, dass das alles so offen ist und dass jeder mit einem sprechen möchte. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun gehabt, sobald die Leute meinen Akzent gehört haben. Dann ging es auch darum, where are you from? Und dann habe ich immer spaßeshalber West Texas gesagt. Da ist ja auch, sind viele Leute aus Deutschland dorthin gesiedelt. Da gibt es jetzt noch ein kleines Dorf, das heißt Fredericksburg, wo viele Deutsche wohnen. Und das war dann mein Running Gag, der hat immer funktioniert. Aber die Leute waren natürlich sehr interessiert, immer an einem, wenn sie bemerkt haben, da kommt jemand von außerhalb Amerika. Das ist so eine kleinere Geschichte.
Du, ich kann es total nachvollziehen, weil wenn ich hier in Deutschland bei Edeka an der Kasse stehe, dann ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Dann gucken mich nämlich alle an, so nach dem Motto, sprich mich ja nicht an. Also da ist auf jeden Fall sichergestellt, dass da keine Kommunikation stattfindet.
Ja, und ich muss sagen, ich genieße das auch, weil es gibt ja auch manchmal Momente, in denen man einfach nicht sprechen möchte. Dann kann man das den Amerikanern auch sagen. Das ist überhaupt kein Problem. Die respektieren das auch. Es ist mir aber auch schon passiert, dass ich im Flugzeug saß von Dallas nach Amarillo und wir in der Panhandle von Texas einen Kundentermin hatten. Das heißt, du landest in Amarillo und dann musst du einen Mietwagen nehmen und dann fährst du gefühlt eine Stunde nur geradeaus, um einen Kunden zu treffen. Das ist auch eine ganz lustige Geschichte, kann ich vielleicht später erzählen. Aber ich war dann auch im Flugzeug und das internationale Zeichen für bitte rede nicht mit mir ist, du nimmst deine Kopfhörer und setzt sie auf. Und der ältere Texaner rechts neben mir, dem war das egal und der hat mir dann immer mit dem Ellenbogen hat er mich angestupst und hat dann gefragt, hey, wie geht's dir und sind die Sonnenuntergänge nicht schön? Und dann hat er von meinem Akzent gehört und er meinte so, oh, where are you from? Und dann hat er sich irgendwie nach 10 Minuten in das Thema Politik eingearbeitet, wo ich dann sofort raus war. Und das ist dann schon schwierig, aber es wird nie langweilig, sagen wir es so.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und es ist mal wieder schön zu sehen, dass am Ende ist Kommunikation einfach eine sehr spannende Angelegenheit.
Mhm, auf jeden Fall.
Lass uns mal einen Blick aufs Business werfen. Also du warst ja in Deutschland in der SE-Rolle und bist ja in der SE-Rolle, wenn ich das richtig vorher recherchiert habe, auch rübergegangen dann in die Staaten und hast quasi als Lead Solution Engineer, ne, zu dem Zeitpunkt, also als Individual Contributor-Rolle gestartet. Und wenn du jetzt die Zeit, die du drüben warst, mal auf den Vertrieb guckst, kannst du so 2, 3 Hauptunterschiede mal irgendwie identifizieren, verglichen mit der vertrieblichen Arbeit in Deutschland, die du so wahrgenommen hast?
Klar, ja. Also als ich bei Salesforce angefangen habe, 2015 war das, da ging es ja ganz viel um Neukundenakquise. Also du kennst es wahrscheinlich auch noch, du bist zum Kunden gegangen und erstmal haben die Leute geguckt und dann musst du die Leute noch von der Cloud überzeugen, dass das Sinn macht, in die Cloud zu gehen. Das sind natürlich ganz andere Gespräche, die du führst, wenn du in der Neukundenakquise bist. Und dann bin ich rüber in die USA und hatte nicht mehr mit Neukunden zu tun, ich hatte mit der Install-Base zu tun gehabt, die schon über Jahrzehnte Salesforce hatten. Und das war natürlich eine ganz andere Selling-Motion und eine ganz andere Herausforderung für jemanden, der quasi nur Neukundenakquise gemacht hat. Und dann kommst du dorthin und die Leute, die erwarten jetzt kein Feuerwerk an Präsentation von dir. Die erwarten, dass du wirklich rüberkommst und den Leuten helfen kannst. Ich habe mit sehr vielen Kunden gesprochen, die dann Shelfware hatten. Du möchtest natürlich reinkommen und zusätzliche Produkte verkaufen, den Footprint erweitern und dem Kunden natürlich letztendlich helfen mit dem, was du hast. Aber der Kunde, der kommt dann zurück und sagt, ja, ist toll und da möchten wir uns hinentwickeln. Das ist für uns aber noch etwas zu schnell. Lass uns doch mal etwas langsamer machen und hilf uns doch mal, das, was wir haben, endlich richtig zu nutzen. Und das ist dann etwas, wo du dann wirklich tief reingehen musst und tiefe Beziehungen aufbauen musst. Nicht nur mit Executives, also auch mit den Leuten, die wirklich innerhalb von Salesforce auch arbeiten. Admins, Developers, Business Leaders. Und dort greifst du dann mehr als Consultant in die Prozesse ein und weniger als Vertriebler. Das war so die erste Herausforderung, die ich für mich identifizieren musste. Okay, wie gehe ich jetzt persönlich mit dieser Sache um? Denn jetzt kommt so ein deutscher Solution Engineer und erklärt jetzt irgendwelchen großen Finz-Unternehmen oder Manufacturing-Unternehmen, wie quasi die Welt zu laufen hat. Und da musste ich schon sehr schnell sehr viel lernen.
Am 4. April heißt es wieder, Manege frei für den Arthur's Circus. Zum zweiten Mal schlagen wir unsere Zelte im Herzen Berlins auf mit einem Pre-Sales-Line-Up der Extraklasse. Freu dich auf Speaker wie John Upton, VP Pre-Sales bei Splunk, James Cakes, der Mitbegründer des Pre-Sales Collective und heute Chief Solutions Officer, oder jemand wie Natasha Bax, sie ist Expertin und Trainerin für erstklassige Demos. Insgesamt erwarten dich 18 Speaker aus 18 Unternehmen mit Themen, die dich im Pre-Sales wirklich weiterbringen. Künstliche Intelligenz, Demos, Value Selling, Karriereentwicklung, die perfekte Zusammenarbeit mit den Vertriebskollegen. Dieser Tag ist randvoll mit Insights, die dich in deinem Job nach vorne katapultieren. Und du lernst direkt von den Besten der Branche. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen. Jan und ich haben einen Special Pre-Sales Community Deal für dich. Sichere dir eins der letzten 40 SE Rockstars Tickets für nur 499 Euro netto. Den Rest zum Vollpreis übernehmen wir für dich. Den Link mit dem Code findest du in den Shownotes. Wir sehen uns beim Artist Circus 2025 und jetzt zurück zur Folge.
Und dann habe ich aber auch sofort gemerkt, dass der Vertrieb einen ganz anderen Stellenwert hat. Du kommst rein und die Leute, die feiern das einfach ab, diese Erfahrung mit einem zu machen. Also ich kann mich erinnern, ich war in Texas und jetzt kann man so ein bisschen drüber lachen, aber wenn so ein alter weißer Mann mit Cowboyhut und Cowboystiefel und so einem großen Bucketbelt, die auf die Schulter klopft und sagt, you wanna make money, I wanna make money, let's make money together. Und dann sitzt du da und dann feierst du es natürlich in dem Moment, im Nachhinein überlegst du, jetzt Moment mal, was ist da eigentlich gerade passiert? Und speziell auch, wenn man so im Softwarevertrieb arbeitet, habe ich das Gefühl, dass viele Leute auch sehr viel Respekt dafür haben in den USA, dass man sagt, okay, du hast es mehr oder weniger geschafft, dass du bei so einer Firma arbeitest, denn dieser Faktor Benefits bei so einer Firma wie Salesforce ist natürlich ganz groß in den USA, weil die Benefits dort drüben sind ja ganz anders generell gesprochen als hier bei uns. Ja, das sind so große Unterschiede, die ich gemerkt habe. Die Amerikaner, die feiern das einfach ab, diese Erfahrung mit einem in Kontakt zu kommen, dann dieses Kennenlernen, eine Beziehung aufzubauen. Dann nimmst du sie auch gerne mal in die besten Restaurants und das feiern sie auch. Und dann kümmerst du dich richtig um die und da sind sie sehr offen für das. Und dadurch, dass natürlich auch eine etwas informellere Geschäftskultur entstanden ist, dadurch, dass du einfach auch nicht diese Persönlichkeitsform hast wie sie oder du, da ist jeder you und dann sprichst du mit dem CEO ganz normal. Naja, da ist auch die eine oder andere Situation gewesen, kann ich mich noch erinnern. Da waren wir mit dem CEO und mit ein paar anderen Leaders in einem Meeting, 2 Stunden, alles ist gelaufen und wir hatten schon eine relativ gute Beziehung mit unserem Champion und dann, sobald der CEO aus dem Raum war, hat sich das Champions umgedreht und gemeint so, okay, jetzt seid mal ehrlich, Leute. Welche SKUs wollt ihr mir eigentlich jetzt gerade verkaufen? Ich bin auf eurer Seite. Ich möchte mehr mit Salesforce machen. Ich nutze das auch für mich persönlich als Weiterentwicklung. Aber sagt mir doch einfach, was ihr verkaufen möchtet. Und dann erzähle ich euch, wie wir gerade unsere Strategie fahren. Auch ganz transparent und lasst uns einfach den ganzen Bullshit auf die Seite schieben. Und dann sitzen wir da und denken so, okay, let's go, das machen wir. Und das ist natürlich Gold wert, wenn du solche Beziehungen aufbauen kannst. Und das Letzte, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, die emotionale Ansprache. Die Amerikaner stehen drauf, wenn da Emotion mit reinkommt. Also wir in Deutschland, manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir mit einem anderen Video kommen oder mit einer anderen Referenz, dann kann es schon manchmal schwierig werden beim Kunden, weil er möchte, in Deutschland ist es, glaube ich, mehr faktenbasiert. Also man möchte wirklich tief reingehen. In den USA werden Entscheidungen schneller getroffen, wenn du eine gute Beziehung hast und wenn du den Entertainment-Faktor mit in deine Präsentation und dein Engagement mit einbaust. Das ist so, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und da hatten wir dann auch so eine Situation, wo der Sales Manager mich irgendwann mal angerufen hat und gesagt hat, Tim, schau mal auf den Deal, basierend auf dem, was du weißt, glaubst du, der closed irgendwie noch in diesem Quarter? Und ich gucke auf den Deal und denke so, ah, wir haben das nicht gemacht, wir haben das nicht gemacht und das nicht gemacht. Also in den nächsten 3 Wochen wird echt schwierig. Und dann innerhalb von 2 Wochen war der Deal geclosed. Wo ich mir dann gedacht habe, what? So schnell geht das? Und das war dann nochmal ein großer Unterschied.
Ja, spannend. Jetzt hast du vorhin gesagt, Sales Motion, also dass es für dich ja eine Umstellung gewesen ist von, ich mache Neukunden versus ich mache dann die Bestandskunden, kann ich total nachvollziehen. Da würde ich fast behaupten, kann ich mir in Deutschland auch so vorstellen, ne? Wenn ich ein Bestandskunden-Business mache, brauche ich eine andere Herangehensweise, eher consultative, wie du es gesagt hast. Aber für mich total nachvollziehbar, also doppelte Umstellung quasi von neu auf Bestandskunde und dann in einem anderen Land mit einer anderen Kultur. Hast du sonst Dinge beobachtet mit dieser Sales Motion? So, wie hat sich's ausgewirkt? Weil du auch gesagt hast, das Emotionale war so wichtig. wenn sich da die Leute so auf Pitches vorbereitet haben versus Germany.
Wie meinst du das? Also
ja, im Sinne von, also jetzt hast du gesagt, das Emotionale ist wichtig und Deutschland vielleicht eher so ein bisschen faktenbasiert. Ne? So, ich baue da meine Präsi auf, ich habe da meinen Clickstream, ich zeige, wie toll das funktioniert und dass das jetzt alles effizienter wird. Und oftmals fehlt vielleicht dieses Show-Element, ne? Oder hier diese Limbic Opener und solche Sachen. Und so wie du gerade geredet hast, stelle ich mir vor, ihr saß dann da in den USA in eurem Preparation Room und habt dann überlegt, hey, was können wir da morgen raushauen bei dem Big Guy in Texas und wie können wir da so richtig Stimmung in die Bude zaubern und dass da ein ganz anderer Fokus und das meine ich gar nicht abwerten, sondern positiv, diesen Show-Elementen, diese Aufmerksamkeit dafür ein bisschen größer ist, auch in der Vorbereitung, wenn man sich mehr so holistisch Gedanken macht, wie müssen wir das choreografieren, dass es richtig knallt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du mal ein Footballspiel im Fernsehen angeschaut hast in Deutschland, dann denkst du dir so, okay, du schaust dir quasi das Spiel an und ab und zu kommt da mal Werbung. Wenn du dir live ein Spiel anschaust in den USA, dann ist da konstant Druckbetankung. Da kommst du gar nicht aus dem Staunen raus, weil die ganze Zeit irgendwas los ist. Und genau so habe ich das Gefühl, sind wir manchmal auf die Präsentationen auch eingegangen, dass wir das Gefühl hatten, okay, wir müssen eben diese Höhepunkte in den Präsentationen immer schaffen, einen guten Start haben, gutes Ende. Das wollen wir natürlich alle. Das Gute ist, Salesforce hat eine eigene Abteilung gehabt, die sich speziell mit sehr guten Holodecks beschäftigt hat, mit gutem Storytelling. Wir hatten eine eigene Abteilung, die sich dann beschäftigt hat, eigene Vision-Videos zu erstellen. Und wenn du dann reinkommst und irgendwie ein super Holodeck hast, ein Limbic Opening, dann mit einem Video noch mitkommst, das du dem Kunden geben kannst und der Kunde kann das Video nutzen, um intern nochmal die
Trommel zu schlagen, ja.
Das war dann schon sehr wichtig, speziell auch im größeren Kundenbereich. Ich habe ja Growth Business gemacht, das waren bis 5000 Mitarbeiter und da hat man diese Ressourcen bekommen. Diese Ressourcen bekommst du natürlich nicht in SMB, aber wir haben diese Ressourcen genutzt für wichtige Kunden im Bestandskundengeschäft.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass also Vertrieb in Amerika nach deiner Erfahrung hat eine durchweg positive Wahrnehmung.
Ja.
Ja, spannend, ne? Weil in Deutschland, ich höre immer wieder auch von vielen unserer Kunden, ja, Vertrieb wird immer noch teilweise ein bisschen schmutzig oder so wahrgenommen. Und ich denke mir immer, warum eigentlich? Also gibt es da so viele schwarze Schafe, die da rumlaufen? Deswegen ist schön zu hören, wenn es da eine positive Wahrnehmung hat. Und ich meine dieses, you wanna make money, I wanna make money, let's make money together. Das ist, also mir gefällt dieses Mindset, ne? Weil das ist ja nach vorne ausgerichtet.
Genau, sehe ich auch so. Man kann das natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich auch gute und schlechte Vertriebskollegen, die teilweise ist dann auch schwierig, weil wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie einen Account betreust und dieser Account wurde jetzt innerhalb von 5 Jahren von 4 oder 5 verschiedenen Account-Executives betreut, weil jedes Jahr sich irgendwie das durchwechselt und nur der SE bleibt der gleiche, dann merkt man schon, dass der Kunde sich überlegt, okay, jetzt muss ich wieder eine Beziehung aufbauen. Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Also sobald die erste Einladung zum Essen da ist und man miteinander irgendwie auf ein Bier geht und dann ins Restaurant ein bisschen quatscht, wird das alles plötzlich viel, viel lockerer und die Kunden sind dafür auch empfänglich. Also es ist dann nicht so die Wahrnehmung, dass man sagt, okay, was wollen die jetzt von einem? Die wollen ja doch nur irgendwie künstlich eine Beziehung aufbauen und sowas zu verkaufen. Nee, die Amerikaner sehen das als Teil des Spiels. Be part of the game und so muss man auf die Sache herangehen.
Wie habt ihr das? Weil ich meine, du warst ja zu einer Zeit drüben, die dann so global gesehen auch durchaus ein bisschen kritisch und negativ spannend war. Ich habe jetzt rausgehört, ihr wart sehr viel auch so on-site vor Ort. Ne? Da fliegst du hin, nimmst dir noch einen Mietwagen, fährst da hin und so weiter. So, dann kam Pandemie. Wie ist das allgemein in Amerika? Stehen die total krass auf diese On-Site und persönlich, let's go to the restaurant? Und ja, wie hast du es wahrgenommen, beziehungsweise wie hat sich dann entwickelt mit den Gegebenheiten von außen?
Ja, man muss, glaube ich, wenn man auf Amerika schaut, auch die kulturellen Unterschiede in Betracht ziehen. Wenn ich zum Beispiel auf die Westküste schaue, Kalifornien, da sehe ich zum Beispiel Executives, die dann irgendwie mit einer Basecap und dann irgendwie mit einem Pulli dann zum Kundentermin kommen oder auch im Büro rumlaufen, was dort auch ganz normal ist, einfach Teil der Kultur. Ist mir auch was Lustiges passiert. Wir saßen mal in einem Dry Run und da hat ein SE einfach präsentiert und wir haben alle Feedback gegeben und dann sagt ein Manager, hat der SE erstmal gesagt, yes, you can kill 2 birds with 1 stone. Und in Deutschland heißt das ja, du kannst 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, nichts Schlimmes. Aber in Kalifornien kam dann der aus der Hand und hat gesagt, solltest du vielleicht nicht sagen, wir in Kalifornien, wir mögen Vögel. So, das ist so dieses eine Kalifornien ist so ein bisschen lockerer, theoretisch und entspannter eigentlich. Und auf der Ostküste hast du New York, hast du Boston und das ist schon sehr europäisch angelehnt. Du hast Leute, die laufen in den schicksten Anzügen in New York rum und die kommen auch so ins Office. Es hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, wenn ich ins New York ins Office gehen durfte. Und die sind dort sehr direkt, sehr schnell in der Entscheidung und sind auch faktenbasiert. Ich glaube, sehr ähnlich, wie wir auch in Deutschland arbeiten. Und dann hast du so die Central Region, also von Chicago bis runter zu Texas. Da mögen es die Leute wirklich, wenn du dir den Effort machst, vor Ort zu kommen. Die Leute möchten dir in die Augen schauen. Speziell in Texas hatte ich das Gefühl, sie möchten Hände schütteln, sie möchten dir in die Augen schauen und sie möchten mit dir essen gehen und gucken, ob sie mit dir auf persönlicher Ebene auch klarkommen. Weil dann, nur dann werden sie auch mit dir ein Geschäft machen. Und das hat mir persönlich dann auch gefallen. Und ich habe es auch immer total gefeiert, wenn ich irgendwo auch im Westen Texas unterwegs sein durfte, mitten auf dem Land. Da hatten wir dann auch Situationen, wo wir in einem kleinen Dorf waren und dann hat der Kunde, ein Telekommunikationsunternehmen, ein Office gehabt in einer alten Bank aus dem 19. Jahrhundert. Und da war noch der Safe aus dem 19. Jahrhundert in der Bank und die konnten den nicht rausnehmen, weil der zu schwer war. Und das sind halt so coole Geschichten, die man gerne mitnimmt, wenn man on-site geht.
Ja, krass. Also das heißt ja, dass du, je nachdem, wo du dann unterwegs bist, sozusagen geografisch innerhalb des gleichen Landes, du dich trotzdem darauf einstellen musst, dass da das ein bisschen anders wieder dementsprechend ist und andere Habits herrschen, andere Gegebenheiten herrschen, andere Geflogenheiten. Und du, ja, dich, also wie du es gerade erzählt hast, ne, dich halt anpassen musst, weil wenn du dann in Texas da vielleicht mit deinem Anzug und deiner Luxuskrawatte reinläufst, dann
kommt nicht gut.
Hast du schon verkackt, bevor es überhaupt angefangen hat. Okay.
Ja.
Ich finde das total spannend, ne? Auch wenn, also überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, sich auf sowas einzulassen und das kennenzulernen und zu sagen, ja, ist also same country, but different. Also total faszinierend, ja. Und dann ja auch du die Möglichkeit hast, dich immer wieder neu auszuprobieren, immer wieder andere Sachen auszuprobieren. Was funktioniert mit den Leuten in New York? Wie muss ich es in Texas machen? Wann gehe ich on-site? Wann kann ich es auch remote machen und so weiter? Ja, total spannend, dir zuzuhören. Wenn du eine Sache mal finden müsstest aus der Zeit, die du da verbracht hast in den USA, was würdest du denn sagen, machen die Amerikaner vertrieblich besser als wir? Und was sollten wir daraus lernen?
Good question. Das ist, was die Amerikaner sagen würden. Für mich war es spannend zu sehen, wie entschieden wird, wie Projekte entschieden wird, wie das Business entscheidet. Ich habe das Gefühl, dass dort das Risiko mitgenommen wird und dass man schneller zu einer Entscheidung kommen kann, ohne bis ins letzte Detail alles durchgesprochen zu haben. Also was ich am Anfang auch erwähnt habe, ist, wenn du eine gute Beziehung hast und es ein Vertrauen besteht zwischen Vertrieb und dem Kunden, dann kannst du auch viel schneller ein Deal closen. Das habe ich so für mich ein bisschen mitgenommen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich sage auch meinen SEs immer, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch eine Beziehung mit Kunden aufzubauen und es ist für euch natürlich anfühlt, ihr sollt natürlich nicht mit Kunden Beziehungen aufbauen und in die Tiefe gehen, wenn ihr das nicht gut findet oder wenn ihr das Gefühl habt, mit dieser Person möchte ich das nicht machen, alles okay. Aber wenn es sich natürlich für euch entwickelt, eine Beziehung aufzubauen, dann ist das immer super. Ich war ja auch mal auf der anderen Seite, als ich mit TWN gesprochen habe und TWN bei uns auch quasi mal reinholen wollte in den USA. Und da hat der Vertriebsmitarbeiter, Hayden, Shoutout hier, der hat sehr gute Arbeit geleistet und mit mir eine Beziehung aufgebaut. Und zwei Wochen später saß ich mit ihm irgendwie im Stadion und habe Cowboys zugeschaut. Es ist echt faszinierend, wie schnell sowas gehen kann. Ich glaube, was wir hier in Europa sehen oder speziell auch in Deutschland, ist FOMO, Fear of Messing Up. Und wir machen das einfach anders. Ich glaube, diese ganzen RFPs und diese Detailtiefe, die uns natürlich wichtig ist, die kann uns auch zum Verhängnis kommen. Zum Beispiel bedeutet das eventuell, dass wir nicht genau wissen, was wir eigentlich erreichen möchten. Oder vielleicht machen wir auch zu viel Recherche und diese Recherche gibt noch mehr Fragen auf. Und manchmal spricht man ja auch von Outcome Uncertainty. Das heißt, wenn man diese ganzen vielen Optionen hat, wie kann ich Risiken vom Tisch nehmen, um eine Entscheidung zu treffen, um auch sicherzustellen, dass ich zukünftig nachhaltig die richtige Entscheidung getroffen habe. In den USA ist das, glaube ich, so ein bisschen zweitrangig dann. Da wird dieses Risiko einfach in Kauf genommen und da wird eine Entscheidung getroffen und da wird damit gelebt und gearbeitet und wird nach vorne geschaut. Passiert ja auch manchmal, dass dann Anfragen entstehen, kann deine Software diese Fähigkeit? Das wird dann pauschal mit Ja beantwortet, dann wird verkauft und dann geht man in die Implementierung und dann merkt man so, okay, sie kann es, aber nicht auf dem Level, auf dem wir es eigentlich wollten. Und dann fängt natürlich die Diskussion an. Aber dann wird wieder auf Arbeitsebene entschieden, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Lass uns nach vorne schauen, konfigurieren wir ein bisschen mehr, customizen wir ein bisschen mehr oder setzen wir die Lösung wieder auf Haken? Also das finde ich in Amerika schon sehr faszinierend.
Ich gestatte mir mal eine Nachfrage. Ich meine, wenn du das so erzählst und ich kenne das aus vielen Podcasts und Stories und so weiter. Also in den USA kannst du auch einfach alles mit deiner PowerPoint-Präsentation verkaufen. Vollkommen egal, ob es das Produkt schon gibt oder nicht. Und in Deutschland musst du quasi die Maschine schon hingestellt haben und bewiesen haben, dass sie funktioniert. Ne? Das sind jetzt so zwei Extreme. Und du hast jetzt gerade gesagt, die sind entscheidungsfreudiger, die sind risikofreudiger. Und ich meine, Salesforce, it's a mature solution, ne? Am Ende des Tages. So, deswegen könnt ihr das meiste natürlich auch zeigen. Ist das so? Hast du das so wahrgenommen, dass man da mit weniger sozusagen tatsächlich durch die Tür kommt?
Ich denke, ja, speziell auch, wenn du mit dem Namen Salesforce durch die Tür kommst. Also, wenn ich dort mit dem Salesforce-Namen durch die Tür gekommen bin, dann wussten die Leute schon, aha, Salesforce kommt. Man muss auch ganz ehrlich sein, wenn du halt als Salesforce-Vendor in Texas irgendwie aufs Land fährst, um Kunden zu besuchen, dann ist das schon ein Ereignis. Also, das finden die Kunden auch richtig gut, wenn dann Salesforce kommt. Das haben wir natürlich auch bewusst wahrgenommen. Und ja, damit kannst du natürlich auch ein bisschen spielen. Das Problem ist nur, das war für mich dann auch einmal wirklich überraschend, ist, wir haben einen großen Kundentermin in Savannah geplant und es sollte eigentlich in so eine Workshop-Motion reingehen und wir haben ganz klar unsere Key-Stakeholder definiert und wer dazukommen soll und was der Outcome ist, also war alles sehr schön vorbereitet. Da habe ich ja meine deutsche Tugend auch so ein bisschen mitgenommen und das fanden die Amerikaner natürlich auch schön, wenn man da sehr ordentlich dran gearbeitet hat. Und dann hatten wir irgendwie 3-4 Key-Stakeholder identifiziert, die dazukommen sollten. Wir sind nach Savannah geflogen. Savannah erstmal Schwierigkeit gehabt, irgendwie mit den Leuten zu sprechen, weil der Akzent schon sehr krass ist. Aber nichtsdestotrotz, Taxi rein, zum Kunden hin. Und dann, was natürlich schön ist in Amerika grundsätzlich, sind diese schönen Meetingräume. Du hast diese Meetingräume, du setzt dich hin in so einen Chefsessel, du guckst nach links und du guckst nach rechts und kannst das Ende des Tisches gar nicht mehr sehen. Oder wenn du in Chicago oder New York bist und du hast irgendwie die Skyline, im Hintergrund, während du deinen Kundentermin hast oder deinen Workshop, das ist natürlich auch schön. Leider ist unser Gehirn dazu verdammt, solche Sachen schnell nicht mehr wertzuschätzen. Aber ich habe das sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Und dann kamen plötzlich irgendwie 20 Leute im Meetingraum und haben sich selbst eingeladen, haben gesagt, Salesforce ist da, aber wir möchten gerne teilnehmen. Und dann musst du quasi on the fly schnell eine Strategie wechseln. Und das haben wir oft bemerkt und ich habe dann auch ganz klar kommuniziert, hey, wenn wir zum Kunden gehen, ich möchte ganz genau wissen, wer kommt und was wir mit diesen Personen erreichen möchten. Das war dann auch ein gutes Learning für mich.
Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet und da würde ich gerne nochmal nachfragen, welche Fähigkeiten oder welche Habits, Verhaltensweisen, die du jetzt als Deutscher aus Deutschland mitgebracht hast, mit deiner Expertise und deiner Erfahrung, konntest du denn in den USA positiv einbringen? Weil du gerade schon gesagt hast, hey, die haben zum Beispiel wertgeschätzt, dass du so eine strukturierte Arbeitsweise hattest.
Ja, ich glaube, es sind so 2-3 Sachen, die sehr geholfen haben. Einfach einen deutschen Akzent zu haben und aus Deutschland zu kommen, das finden die Leute schon mal sehr interessant per se. Sprich gar nicht über die Qualität, die du mit sich bringst. Da kommt vielleicht auch ein bisschen die Oberflächlichkeit zu tragen. Manchmal haben mich die Leute mitgenommen und haben gesagt, hey Tim, du als deutscher Solution Engineer, wir stellen dich vor. Manchmal hatte ich keine so richtige Rolle im Termin, was ich nicht immer schön finde, aber ich baue mir dann selber eine Rolle zusammen. Also wenn ich im Kundentermin bin, will ich auch Spaß haben. Dann kam einfach mal so ein Spruch so, hey Tim, no matter what you say, just say something, people believe you. Und dann habe ich so gedacht, okay, was ist denn hier los? Das war so die eine Sache. Und ich glaube, ich habe von meiner Art und Weise einfach viel Positivität mit reingenommen in das Land, weil ich auch eine bestimmte Distanz habe zu allem, was in diesem Land passiert. Ich war ein Besucher, ich war sehr respektvoll, bin da mit den Leuten umgegangen, habe mich versucht einzubringen in die Kultur und habe alles mit aufgesogen und habe nichts abgelehnt, sondern habe alles so genommen, wie es ist. Und ich glaube, wenn du aus persönlichen Gründen so an die Sache herangehst und weißt, dass es nicht für immer ist, dass du zum Beispiel in Texas wohnst, dann kannst du auch ganz anders mit den Leuten umgehen und grundsätzlich auch politische Themen vermeiden. Also ich würde sagen, ein schönes Kompliment, das ich dann auch von einem Kollegen bekommen habe, war, Tim, du bist immer ein Pillar of Positivity. Und das versuche ich auch, mir hier in Deutschland weiterzubehalten, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, in Deutschland nochmal anzukommen und nochmal in den Vertrieb zu gehen, da muss man nochmal ein bisschen umdenken.
Ja, ich wollte gerade sagen, also, dass du diese Eigenschaft hast, das würde ich dir sofort unterschreiben mit der Positivity. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die typisch deutsche Eigenschaft ist, dass jeder alles immer so positiv sieht. Also ich würde sagen, die Klasse ist halt Lehrmentalität, die sehe ich öfters als das Klasse. Aber lass da nochmal ganz kurz reingehen. Also ich höre jetzt so raus, dass du bist da hingegangen mit sehr viel Respekt, hast Dinge auf dich wirken lassen, hast Discovery gemacht, so wie läuft das, wie verhalten die sich und so weiter. Und hast dann so punktuell vielleicht auch mal geguckt, was kann ich hier reinbringen? Und diese strukturierte Arbeitsweise, wie du es vorhin gesagt hast, war vielleicht eine Sache, die dann auch sehr, sehr wertgeschätzt haben, aber du bist jetzt nicht hingegangen, hast gesagt, also ich weiß, wie die Sache läuft hier und ich stülpe euch jetzt mal mein Ding über, sondern du hast versucht, es so zu kombinieren.
Ja und nein. Also ich das vielleicht auch nochmal eine kleine Geschichte. Als ich nach Chicago gezogen bin, direkt aus Deutschland, war eine große Überraschung für mich, dass ich einer von Erfahrung her, einer der SEs war, der am meisten Erfahrung hatte. Alle Leute haben nur davon gesprochen, okay, Tim kommt, der hat 10 Zertifizierungen und der weiß, wie der Hase läuft. Und ich komme rein und ich hatte eigentlich den Anspruch, ich komme in die USA, in einen super mature Market und die Leute erklären mir, wie der Hase läuft. Und dann bin ich ins Team reingekommen und ich hatte nur einen Threat Solution Engineer, der sich nur mit den strategischen Projekten beschäftigt hat. Er hatte mehr Tenure als ich und war erfahrener. Alle anderen sind frischer bei Salesforce eingestiegen. Und das war für mich erstmal so eine ganz große Überraschung. Und da waren so kleinere Dinge, die mich dann auch weiter überrascht haben, wie zum Beispiel diese strukturelle Arbeitsweise, was zum Beispiel eine Agenda betrifft. Wir lieben ja Agendas, ja. Wir wollen ganz genau wissen, wie der Fahrplan aussieht, wo wir anfangen, wo wir enden. Und das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Und ich habe auch den Leuten am Anfang in Chicago erzählt, hey, das haben wir so in Deutschland gemacht, das haben wir hier gemacht, warum machen wir nicht das? Das wollten die Leute erstmal nicht hören. Ja, die wollten nicht irgendwie von dem SE hören, das haben wir in Deutschland gemacht, wir sind hier in Amerika. In Amerika macht man die Sachen anders. Das war ein gutes Learning für mich. Als ich dann nach Texas gezogen bin, habe ich das natürlich nicht mehr angewendet und habe dann erstmal alles auf mich wirken lassen. Und speziell auch dieser Punkt mit der Agenda, wo die Reise hingehen soll, das habe ich dann auch in Chicago mit meinem Sales-Team besprochen und die haben dann auch ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, haben sie das dann alles wahrgenommen und am Ende war ich dann so ein bisschen der Deutsche, der immer eine Agenda braucht, um Kundentermine wahrzunehmen. Aber mir war natürlich immer sehr wichtig, dass man genau weiß, was denn ein Outcome ist von einem Kundentermin. In den USA trifft man sich manchmal, um sich zu treffen, das muss man schon sagen.
Also ich vermute auch da mit irgendwelchen Hintergedanken zumindest mal. Ich meine, am Ende haben die auch alle eine Quote und sollten oder müssen erfolgreich sein. Aber ich kann das total nachfühlen. Und also ganz ehrlich, wir sehen es ja bei uns in den Trainings auch, ne, wo es primär um Discovery geht. Und wir fragen dann die Leute auch, sagen, ey, mach mal deinen Kalender auf, zeig uns mal die nächsten 3 Disco-Termine. Und steht da eine Agenda drin? Und ich kann dir sagen, in den meisten steht keine Agenda drin. Und wenn da eine drin steht, ist es sowas Generisches. Und gleichzeitig wundern wir uns, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass diese Calls dann irgendwie keinen Outcome haben. Und ich denke mir, ja klar, wenn es vorne halt kein Ziel gibt, wenn du keine Entscheidung hast, die du treffen willst mit den Menschen, wenn du keinen Fahrplan hast, wie du es so schön gesagt hast, ja, was ist dann deine Erwartungshaltung, was da hinten rauskommen soll? Deswegen, kann ich total nachfühlen. Also spannend, aber spannend auch, dass so dieses Learning, ne, dass sich das so aufbaut und dass es manchmal vielleicht nur so das Wording ist, was du verwendest, ob dann der andere dir zuhört oder nicht und vielleicht lass mal Germany mal raus, aber hey, hier, guck mal, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und dann sind sie vielleicht ein bisschen offener.
Auf jeden Fall, also auch um das Thema Positivität auch mal mit aufzunehmen. You never call the ugly baby by its name. Und du kommst rein und wir sind ja auch ganz gut in Deutschland daran, da drinnen einen Slide aufzubereiten und sagen, hey, das haben wir von euch gehört. Und das sind all die Dinge, die bei euch im Unternehmen nicht laufen, um dann diesen Kontrast zu schaffen. Aber schaut mal, mit unserer Lösung wird die Welt so viel besser. Es ist natürlich gut, wenn man mit Kontrast als Stilmittel generell arbeitet, aber ich glaube, es ist wichtig in den USA, dass man diesen Pain-Punkt nur ganz leicht anfasst. Ich glaube, jeder in Unternehmen in den USA weiß, wo der Pain liegt. Ich glaube, um diesen Unterhaltungsfaktor auch wieder reinzubringen, muss man sich auf den Gain fokussieren. Also 80% Gain, 20% Pain und dann werden die Präsentationen auch viel positiver wahrgenommen, auch von allen Stakeholdern.
Ja, lass uns mal sozusagen die Reise langsam beenden. Jetzt bist du ja wieder zurückgekommen. Ich hatte eingangs gesagt, seit November 24 wieder zurück in Deutschland. Und was sind denn 3 Dinge, die du jetzt aus deinem USA-Abenteuer, nenne ich es mal, zurück mit nach Deutschland genommen hast?
Es sind so 2, 3 Sachen, die sind wirklich tiefe Themen und ich glaube, wir haben nicht genügend Zeit, um die alle durchzuarbeiten. Ich würde sagen, Entspanntheit, Diversity und einfach starten. Das sind so diese 3 Themen. Ich kann mal gerne kurz drauf eingehen, also generell die Entspanntheit, auch auf Kundentermine einzugehen und vielleicht nicht alles bis ins letzte Detail durchzuplanen und so ein bisschen Raum lassen für Flexibilität, für Kreativität, auch mal einen Kundentermin mittendrin zu stoppen und zu sagen, sind wir hier noch auf dem richtigen Weg? Sollen wir weitermachen oder haben Sie das Gefühl, wir sollen irgendwie in eine andere Richtung einschlagen? Und einfach auch diese Emotionalität in die Kundenengagements mit reinzunehmen, weil Emotionen, die bleiben, Fakten gehen manchmal verloren in unserer ganzen Welt und wie viel wir damit umwerfen und wie viele Software-Solutions es gibt und RFPs und Requirements. Von daher, wenn die Emotion da ist und bleibt, dann hat man auch generell ein einfaches Engagement. Diversity ist ein anderes ganz tiefes Thema in den USA. In Deutschland ist es ja mehr ein Geschlechterthema. In den USA ist es schon sehr tief verankert. Also auch wenn du in den USA mit deinen Freunden sprichst, merkst du, dass das ein Thema ist. Natürlich auch, als ich als Manager dort geheiert habe, war das ein Thema. In den USA gab es, Gott sei Dank bei Salesforce, gibt es ein eigenes Hiring-Team, das sich nur mit Diverse Hires beschäftigt, also Diverse Candidates. Du kannst auf die zugehen und sagen, ich möchte sicherstellen, dass ich eine Diverse Pipeline habe, Candidate Pipeline, und dann helfen sie dir dabei. Und ich glaube, dass diese Idee, dann das mit nach Deutschland zu nehmen und zu schauen, wie sieht mein Funnel aus, um sicherzustellen, dass wenn ich diese Shortlist erstelle an Kandidaten, dass diese Diversität auch im Vordergrund steht. Und dann auch so Sachen wie einfach mal machen und einfach mal starten. Du brauchst nicht alles bis ins letzte Detail planen und dann, ich weiß nicht, vielleicht ein Projekt, wenn du ein Projekt zustande bringst, bring ein MVP raus, hol dein Feedback ein, pass es an und dann mach damit weiter. Wir sprechen ja oft von Stretch-Projekten, wenn wir in der SE-Rolle sind. Was machen wir denn über unsere Job-Description hinaus? Und ich glaube, wenn wir einfach mal anfangen, schnell Feedback einholen und schnell agieren und auch vielleicht mal kein positives Feedback dafür bekommen, das ist auch okay. Von da lernt man auch draus. Ich glaube, so diese drei Dinge, Entspanntheit, Diversity und einfach mal machen, die sind mir sehr, sehr tief im Herzen geblieben.
Sehr stark. Also die meisten SEs, die ich kenne, die machen einfach gar nichts über ihre eigentliche Rolle hinaus. Die wollen erstmal mehr Geld.
Dann sollen sie in den Vertrieb gehen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort. Nee, also, um Gottes Willen, ich will hier nicht pauschalisieren, aber auf jeden Fall, die Fälle kennen wir auch. Ich meine, jetzt bist du zurückgekommen nach Deutschland, bist jetzt bei Shopify auch wieder in der Leader-Rolle am Start. Und diese USA-Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, inwieweit helfen die dir denn in deiner neuen Rolle bei Shopify?
Ja, ich habe die Ehre und das Glück, ein internationales Team zu führen, was mir sehr viel Spaß macht. Ich glaube, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als diese Stelle ausgeschrieben wurde. Und mein Team ist verteilt Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien. Und es macht schon sehr viel Spaß, speziell wenn man auch aus diesem internationalen Flair in den USA, klar, dort spricht jeder Englisch und alles ist Amerika, aber trotzdem so die unterschiedlichen Kulturen dort innerhalb von einer Großstadt wie Dallas oder Chicago ist schon sehr faszinierend. Und dass ich einfach diese Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, wie entwickle ich unterschiedliche Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Kulturen weiter, wie kann ich auf sie eingehen? Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, den ich mitgenommen habe. Es ist wirklich schon Wahnsinn in den USA, wie du ein Leben verändern kannst, wenn du überlegst, du hirest Leute nicht aus traditionellen Backgrounds. Also hier in Deutschland ist man ja auch ganz gerne dabei, Leute einzuladen, die Bachelor, Master oder am besten noch einen Doktor haben. Dort in den USA ist das so ein bisschen anders. Also ich hatte auch Leute bei der Army, die ich eingestellt habe, die jetzt keine große Ausbildung hatten und die haben unglaublich gute Arbeit geleistet und waren immer für das Team da. Oder auch, wenn du Leute weiterentwickelst und sie zum Beispiel umziehen in andere Städte. Umziehen heißt zum Beispiel von Dallas nach New York. Wenn du nach New York sehr früh in deine Rolle umziehst, hat das schon großen Impact für dich aufs Leben. Ein Blick aufs Business ist, glaube ich, auch etwas, was ich mitgenommen habe. Dort drüben, ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, dass die Sales-Fluktuation vielleicht so ein bisschen höher ist. Da ist ja so eine andere High-on-Fire-Mentality. Aber wir SE-Managers, wir mussten dort unseren eigenen Forecast abgeben. Das heißt, dadurch, dass ich selbst mein Business geforecastet habe, habe ich auch ganz anders auf die Deals geschaut. Und das wurde auch jede Woche verglichen. Jede Woche wurde Forecast abgegeben. Das war immer ganz lustig, weil wir SEs, wir gehen natürlich sehr realitätsnah an den Forecast. Im Sales, da ist man vielleicht etwas positiver, was ja auch gut ist und der Forecast ist immer höher. Aber dann hat man gemerkt, so Woche für Woche, wie der Forecast von Sales, sondern der SE-Forecast sich rangetastet hat. Das ist auch ein sehr gutes Learning für mich gewesen, wenn ich mit meinem Team meine Opportunities bespreche, diese Einblicke zu haben. Ja, und letztlich, change is the only constant. Lebt mit der Veränderung, speziell auch bei Shopify, verändern sich die Dinge sehr schnell zum Positiven hauptsächlich. Und da macht es natürlich auch sehr viel Spaß, dabei zu sein, in Veränderungen umzugehen und schnell control what you can control, control the controllable, sagt man ja, und dann immer positiv nach vorne schauen.
Also ich finde mega nice, was du gerade gesagt hast mit dem Forecast. Ich bin auch stark dafür, dass der Pre-Sales in den Forecast-Calls zumindest mal mit drin sitzt, du bist noch eine Stufe weiter und sagst, nee, die müssen auch ihren eigenen Forecast abgeben. Ich finde das richtig geil, ne? Also das hat ja was mit Commitment zu tun, das hat was mit Identifikation zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob die Comp-Pläne und so anders gestaltet waren und lass uns da heute nochmal reingehen, weil wir eh schon so viel gequatscht haben. Aber ich finde es mega nice und ein super schönes Statement, was du gemacht hast und mit rübernimmst. Und meine allerletzte Frage an dich ist, weil du weißt ja, Tim und ich sind total fanat in dieses Discovery-Thema. Was war denn in den USA, würdest du sagen, so deine Top-Discovery-Frage, die du vielleicht immer gestellt hast oder die dir sehr oft weitergeholfen hat?
Okay, hier muss ich eine kurze Pause einlegen. Ich muss gerade kurz überlegen, weil ich habe mein eigenes Interview-Feedback-Template und wenn ich da reinschaue, dann habe ich mir immer so ein paar Fragen aufgeschrieben, um Kandidaten nochmal aus der Reserve zu locken. Und eine Frage, die ich manchmal stelle, ist: What's on your ignorance list? What are topics you know nothing about? und einfach mal zu schauen, wie der SE oder wie der Kandidat damit umgeht. Ja, es gibt Leute, die fangen dann an, irgendwie darüber zu sprechen, dass sie nicht coden können. Manche Leute haben gesagt, oh, ich weiß nichts über Pferde, ich würde aber gerne mehr über Pferde wissen. Und oh, wow, okay, das kam wirklich unerwartet. Und daraus entwickeln sich teilweise interessante Gespräche. Und ich glaube, das ist so eine Frage. Ich glaube, wir alle haben unsere Standardfragen, die wir Kandidaten fragen werden. Und wie über ihre Erfahrung einfach auf Situation einfach einzugehen. Aber das ist so die Frage, what's on your ignorance list? What are topics you know nothing about? Ist etwas, das ich gerne mal frage zum Abschluss des Interviews.
Ja, gefällt mir gut. Also auch noch ein guter Tipp für alle, die gerade am Hiren sind. Einfach mal so eine überraschende Frage stellen, womit vielleicht keiner rechnet. Dann kommen, wie du sagst, sehr coole Gespräche raus. Mein Lieber, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Teilen deiner persönlichen Reise und ich hoffe, wir müssen keine 5 Jahre warten, dass wir das nächste Mal miteinander sprechen.
Sollten wir hinbekommen, dass wir uns früher treffen, ja.
Seht uns mal in nächster Zeit wieder. Ich danke dir und bis dahin.
Vielen lieben Dank.
Das war Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering, B2B Softwarevertrieb. Wenn dir die Folge gefallen hat und du Impulse mitnehmen konntest, dann abonnier doch unsere Show in deinem Podcast-Player und hinterlass uns natürlich auch lieben gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast noch von mehr Leuten gehört wird. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal.